Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Servus und hallo, liebe Leute, zur mittlerweile 148. Ausgabe der Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute sind wir mal wieder in unserem Lieblingsnachbarland unterwegs. Wer den Podcast schon länger verfolgt, wir sind sehr gerne in Österreich und freuen uns auch immer wieder, Jungs und Mädels aus Österreich begrüßen zu dürfen. Heute sind wir wieder mal in Amstetten zu Gast und haben uns einen eigentlich Stammspieler heute mal eingeladen. Aber wer es ist, was er zu erzählen hat, hören wir gleich. Aber stell dich am besten mal vor. Hi Sebastian.
Hi Sascha, grüß dich. Hier spricht der Sebastian Wimmer aus Österreich, genau gesagt aus Wels. Wer das nicht kennt, ist im Bundesland Oberösterreich. Bin 32 Jahre alt. Bin eigentlich seit 17. Lebensjahr Profifußballer. War unter anderem auch 5 Jahre in Deutschland und ja, jetzt bin ich eigentlich so im letzten Frühling, sagen wir mal so, im Fußball, aber es läuft richtig gut und freue mich heute hier zu sein.
Richtig gut läuft es wirklich. Amstetten ist aktuell Tabellenfünfter. Ich kann mich noch an Folgen erinnern, wir hatten ja jetzt schon mehrere Jungs, unter anderem Rosenpichler oder Meier. Oder Offenthaler, jetzt habe ich sogar alle genannt, die für Amstetten gespielt haben oder spielen. Und wir haben teilweise auch schon vorhin gehabt, wo es gegen den Abstieg ging mit Amstetten. Aber ihr habt einen richtig guten Lauf. Ihr wart ja zwischendurch auch mal Tabellenzweiter. Da vor allem, wo wir dich angefragt haben, war es die Phase, wo ihr richtig oben dabei wart. Jetzt habt ihr ein wenig federn lassen, aber es sind ja an sich nur 4 Punkte auf Lustenau. Wie siehst du die Saison und wie seid ihr eigentlich in die Saison reingegangen?
Ich sehe die Saison bis jetzt eigentlich wirklich richtig gut, für Amstetten natürlich top, weil hier natürlich immer ein geringes Budget, allgemein zweite Liga, relativ schwierig ist budgetär. Du natürlich doch auch immer im Sommer ja einen großen Umbruch hast mit vielen neuen Spielern. Da weiß man immer nicht so ganz genau, okay, wo kann die Reise hingehen, wo geht es auch hin letztendlich. Und ich finde, da hatten wir echt eine super Kaderzusammenstellung, einen guten Trainer, der uns gut eingestellt hat und das Wichtigste natürlich auch die richtigen Typen und Spieler dafür. Und somit sind wir eigentlich bis jetzt echt zufrieden. Bis auf die letzten 3 Ergebnisse sind wir nicht so happy, aber ja, jetzt geht es sozusagen in den Schlussspurt der Saison und jetzt wollen wir natürlich nochmal das Maximum rausholen.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, es sind ja nur 4 Punkte auf Lustenau. Ihr spielt sogar am letzten Spieltag das direkte Duell, also wenn es weiterhin so knapp bleibt, könnte das sogar ein richtig wichtiges Spiel am Ende der Saison noch werden. Aber wenn man sich jetzt mal die nächsten Spiele anschaut, ihr spielt am Karfreitag, ja, am Feiertag, gegen die Zweitvertretung der Austria aus Wien, unter anderem einer deiner Ex-Vereine, wo wir später noch dazu kommen. Dann habt ihr mit Liefering die Jugendakademie, kann man sagen, von RB und mit Bregenz den Tabellenletzten. Eigentlich vom Papier her 2 Zweitvertretungen und den Tabellenletzten wären es eigentlich 9 Punkte, aber wir wissen ja selber, Fußball ist Fußball und es hört sich wahrscheinlich leichter an, als es am Ende des Tages ist. Vor allem, weil ja Austria Wien gerade mal 3 Punkte hinter euch ist.
Genau, also du sprichst es ja gerade an, also man darf sich da auch nämlich immer blenden lassen, vor allem bei den zweiten Mannschaften, finde ich, das kann immer in beide Richtungen extrem gehen. Das ist gefühlt so wie ein Ü-Ei, Überraschungsei. Die können mal richtig, ja, gefühlt können sie sich zerlegen. Aber natürlich weiß man schon, dass da extrem junge Spieler am Werk sind und man auch weiß als Erfahrener, okay, wie man da zu Werke gehen muss, um den Jungs auch ein bisschen die Schneid abzukaufen. Und ja, wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen. Ja, das wird das Wichtigste sein und danach, wie du schon sagst, wird man sehen, immer am Ende der 90 Minuten, für was es dann letztendlich gereicht hat. Wir wollen natürlich die maximale Punkteausbeute, was du auch gerade erzählt hast und gesagt hast, aber ja, die Spiele müssen ja erstmal gespielt werden und nach 3 Spielen ohne vollen Erfolg, ja, wäre es schon wieder mal Zeit, jetzt natürlich gegen die Young Violets voll zu punkten, vor allem zu Hause.
Ja, definitiv. Und ich meine, ich kenne die Liga ja. Wir sind zwar aus Franken, aus dem Nürnberger Raum, aber ich habe Kumpels aus Oberösterreich, eher aus der Ecke Freienberg, also das ist in der Nähe von Ried.
Ja.
Und war schon das ein oder andere Mal bei der SV Ried im Stadion, unter anderem gegen Kapfenberg und Horn. Ich sag mal so, die zweite Liga in Österreich für die Deutschen, die jetzt nicht so auf dem Schirm haben, ist es eine Kampfliga. Siehst du das auch so? Und man kann da eigentlich nur punkten, wenn man den Kampf auch annimmt.
Definitiv, gebe ich dir recht. Ist ja, ist eine intensive Liga, wo viel über den Zweikampf funktioniert. Zum einen einfach, weil die Plätze natürlich auch dementsprechend immer ab, ja, sag ich mal, Oktober in dem Zustand sind, wo sie sind. Und zum einen natürlich auch hier, weil es die Gap zwischen richtig jungen Spielern und dann auch Spielern, die vielleicht ja so ein bisschen mit Zwiespalt sind, wo geht's hin, schaffe ich den Weg in den Profifußball oder nicht, die Qualität natürlich ja, so lala ist, muss man ehrlich sein.
Das Beispiel nehme ich immer wieder gern, also wenn ich mit Jungs aus der zweiten Liga mich unterhalte, beim Spiel der SV Ried gegen Kapfenberg. Also ich will Kapfenberg ja jetzt nicht irgendwie schlecht reden, aber damals, wo ich im Stadion war, das war 0-0, Not gegen Elend. Es gab in 90 Minuten einen Torschuss, der aus Zufall entstanden ist, und den hat Kreidel, damals noch Ried-Torwart, überragend rausgeholt. Sonst war das ein Spiel nur im Mittelfeld, und ja, ich meine, ich bin Clubfan, ich sollte meinen Mund nicht so weit aufreißen, ich leide schon sehr lange, aber das hat mit Fußball ehrlich gesagt nichts zu tun gehabt. Auch wenn ich mitbekommen habe, dass Kapfenberg natürlich jetzt einen anderen Fußball spielt wie vor 6-7 Jahren.
Ja, genau. Also das ist ja auch immer so. Ich glaube, der österreichische Zweitliga-Fußball ist schon extrem angehaucht an dem, das mag vielleicht jetzt ein bisschen negativ klingen, aber ist es ja nicht, an dem RB-Fußball, wo viel Pressing gespielt wird. Natürlich hast du da nicht die Spieler, die unter Druck auch Situationen lösen können. Was ja auch irgendwie normal ist, selbst in der Bundesliga in Österreich oder allgemein, sieht man ja auch in Deutschland, zweite Liga, wenn du eine Mannschaft richtig gut presst und die unter Druck setzt, dann hat jede Mannschaft ihre Probleme. So, von dem her, ja, ist es schon so, dass in Österreich sehr kampfbetont gespielt wird. Ich vergleiche es immer so ein bisschen, ein Mix aus dritter und vierter Liga in Deutschland.
Wo du ja auch Erfahrung gesammelt hast, da kommen wir dann, wie gesagt, auch noch dazu. Jetzt haben wir die aktuelle Saison besprochen, die Sicht auf die zweite Liga, und jetzt schauen wir mal auf dich persönlich. Ich habe deine Stats natürlich auch hier offen. 23 Einsätze, wettbewerbsübergreifend mit Liga und ÖFB Cup, 5 Tore, 3 Vorlagen. Wie zufrieden bist du mit dir selber?
Ja, ich denke grundsätzlich ganz okay, bin echt zufrieden, wobei natürlich als Fußballer darfst du ja nie zufrieden sein, egal was in der Vergangenheit auch war. Du musst dich, glaube ich, ständig oder stetig aufs Neue beweisen in den Spielen, weil ansonsten ist es so gefühlt wie Ruder gegen den Strom. Sobald du aufhörst, selber besser zu werden, und es ist egal, welche Sorte du hast, wird es wohl oder übel schneller zu Ende gehen, als man selber es für möglich hält.
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber ich meine, wenn man so sieht, die zweite Liga hat ja nur 30 Ligaspiele, und du hast mit Pokal eigentlich, bist du voll im Saft, bist absolut gesetzter Stammspieler, hast in der Liga einmal durch eine Ampelkarte auch pausiert, dann einmal nicht im Kader, aber sonst hast du immer über 90 Minuten gespielt, also eigentlich bis auf, okay, einmal 45, aber sonst. Und gegen Wales, gegen deine Heimatstadt, waren es auch keine 90 Minuten. Aber trotzdem warst du relativ immer gesetzt. Und ich glaube, auch wenn du, wie du schon sagst, Fußballer sollten nie zufrieden mit ihrer Leistung sein. Aber an sich der Saison mit dem Erfolg der eigenen Mannschaft kann man, glaube ich, relativ zufrieden sein.
Auf jeden Fall. Nee, also das unterstreiche ich auch. Das bin ich auch. Aber nur um das zu unterstreichen, weil es ist dann immer so, ja, man ist zufrieden. Und dann kommt man in so einen Trott rein, wo man denkt, ja, okay, jetzt kann ich so ein bisschen ein paar Prozent weniger machen, etc. Das spielt ja nicht. Man will immer, oder man sollte oder muss eigentlich wirklich da von Spieltag zu Spieltag immer das Maximum rausholen. Aber bis jetzt gelingt das eigentlich ganz gut. Bis auf die paar Mal, wo ich natürlich einmal die Ampelkarte und einmal verletzt raus musste. Ja, geht das eigentlich ganz vernünftig, würde ich mal sagen.
Definitiv. Und jetzt würde ich sagen, haben wir ein super Schlusswort gefunden für den ersten Teil. Wir drücken aus Nürnberg die Daumen, dass die Saisonziele auf jeden Fall, vielleicht die Tabelle noch ein wenig mehr erobert wird und am Ende der Saison vielleicht unter den Top 3, was natürlich für Amstetten ein überragendes Ergebnis wäre, ohne schlecht zu meinen, aber du weißt ja, was ich meine. Wir drücken euch da auf jeden Fall die Daumen und jetzt würde ich sagen, starten wir schon Teil 2.
Perfekt.
Und Teil 2 startet mit, du bist 1994 in Wels auf die Welt gekommen, wie du ja auch am Anfang gesagt hast, dass du da aus Wels kommst. Kannst du dich noch erinnern, du bist ein Jahr jünger wie ich, also ich glaube in unserem Alter wird es schon ein wenig schwer, wenn man sich an die Anfangszeit zurückerinnern soll, aber kannst du dich noch erinnern, wie du zum Fußball gekommen bist?
Puh, das ging eigentlich relativ, sag ich mal, wurde das Ganze in die Wiege gelegt, weil mein Papa selber auch Profi war, also er war eigentlich Profi-Torhüter beim LASK damals noch. Da war natürlich die Verbundenheit zum Fußball immer schon vorhanden, weil natürlich man mit dem Papa immer mitgefahren ist, nicht mehr als aktiver Spieler, als er damals war. Wir waren dann auch noch Torwarttrainer etc. unterwegs und ja, die Faszination Fußball, ich glaube, die packt immer relativ schnell einen jungen Burschen, der ein bisschen Talent dafür auch hat oder einfach sportaffin ist. Dann ist man, glaube ich, im Fußball schnell, relativ schnell mit dabei und möchte da auch jetzt nicht direkt zu sagen, dass man in Profifußball möchte, aber mit Spaß und mit Freude immer dabei ist und hier auch, so wie man angefangen hat, immer maximal viele Tore eigentlich schießen möchte. So hat eigentlich das Ganze begonnen. Ich glaube, jeder Spieler, der einmal begonnen hat, wollte so viele Tore schießen wie möglich.
Ja, definitiv. Und deine Karriere hat beim SK Bad Wimsbach gestartet. Nimm uns doch mal mit, was für ein Verein war Bad Wimsbach und vor allem ambitioniert oder wirklich so, wie man es sich vorstellt, so ein kleiner Dorfclub, wo man mit den Freunden zusammen das Fußballspielen angefangen hat und Spaß hatte.
Genau, eigentlich ein richtiger Dorfclub, kann man sagen, der sich aber auch, wir sind jetzt auch wieder hier hingezogen, also wir wohnen jetzt in Bad Wimsbach, da ist auch das Elternhaus und wir haben hier rausgebaut vor einem Jahr, also ein Dorfclub, aber der wirklich sehr, sehr ambitioniert jetzt geworden ist und ein aufstrebender Club ist, mittlerweile in der 5. Liga spielt in Österreich, genau. Also damals war das noch, unter meiner Zeit haben die, das Maximum war glaube ich, 7. Liga. Genau, da sind die immer so gependelt. Aber genau, ein ganz kleiner Verein und der Weg ging dann auch relativ schnell mit 12 ins LRZ nach Wels, also in so ein Leistungsnachwuchszentrum und später dann auch in die Fußballakademie Linz, wo dann eigentlich ja Schluss war mit dem unter Anführungsstrichen Dorffußball, wenn man es so bezeichnen möchte oder beschimpfen möchte.
Ja, definitiv. So einen negativen Touch. Ich meine, du warst 8 Jahre in Bad Wimsbach und dann ging es ja, wie du schon sagst, dann nach Wels und dann ziemlich schnell in die Akademie von Linz. Nimm uns doch mal mit. Ich habe jetzt ja, wie schon gesagt, sehr viele Österreicher Jungs gehabt, die auch immer von der Akademie erzählt haben. Aber wie war denn die Umstellung für dich? Vom typischen Dorffußball dann zum etwas ambitionierteren Standort und dann zum LASK in die Jugendakademie.
Ist schon krass. Also ich bin kompletter Dorfjunge eigentlich, da groß geworden. Die Stadt war eigentlich wirklich nur von der Ferne zu sehen oder auch hat man nur von der Ferne erlebt. Ja, und dann kam eigentlich schon dieser radikale Schnitt, dann hieß es ja auch relativ bald aufstehen, das war sowieso zur Schulzeit normal, aber dann war so ein Tagesablauf gefühlt um ja, kurz vor 6 aufstehen und um 8:30, 9 war man wieder zu Hause und da war eigentlich nicht viel Zeit für Freizeit oder irgendein Ding, sondern da war Schule, Fußball, dazwischen ein bisschen lernen, muss man sagen, was anderes war es auch nicht. Und so sah eigentlich jede Woche aus, und Samstag war Spiel. Also der einzige Tag war der Sonntag, wo ein bisschen Ruhe war. Aber das war schon echt eine extreme Zeit. Und natürlich Dorffußball, sagen wir so, um das so zu bezeichnen, war man eigentlich immer so einer der Besten oder schon mit dabei, weil sonst wäre man ja nicht den Schritt gegangen in so eine Fußballakademie. Und da waren es auf einmal, 20 Gleichwertige in deinem Jahrgang und Aber das war schon eine Challenge, das war jetzt gar nicht so das Problem, sondern da hat man sich reingefuchst, reingehangen. Hat auch nicht viel nachgedacht jetzt, ob das reicht oder nicht. Davon bin ich auch ehrlich, also das war jetzt gar nicht so das Thema, aber an sich vom Dorf in die Großstadt, muss man in Österreich sagen, Linz ist eine Großstadt für uns, für euch in Deutschland nicht, weil bei euch beginnt eine Großstadt gefühlt erst ab, keine Ahnung, 1 Million. Bei uns ist es schon ab 100.000, um die Größenordnung zu haben, aber das war schon ein Kulturschock am Anfang, gebe ich schon zu.
Also zum Thema Dorf und Großstadt, ich bin auch eher der Dorfmensch, ich wohne auch außerhalb von Nürnberg in so einem kleinen Dorf und bin eher wirklich wie du Dorfmensch und bin seitdem ich 16 Jahre alt war Jugendtrainer da hier im Verein und bin es immer noch, obwohl ich schon lange aufgehört habe mit dem Fußball. Okay. Aber Dorf ist einfach Dorf, ne? Aber du weißt ja, was ich meine.
Genau. Nee, also ich würde jetzt auch nicht sagen, jetzt Stadt ist schlecht, Dorf ist gut, sondern ich habe beides erleben dürfen, Gott sei Dank. Das hat mich selber auch extrem geprägt in der Persönlichkeit, in allem. Und ich muss sagen, jetzt war ich eigentlich so der Typ Stadt, viel mehr schon, weil einfach die Wege viel kürzer sind und man direkt im Geschehen ist. Aber natürlich jetzt mit Kind auch, ist es entspannter am Dorf und du kannst in die Stadt reinfahren und alles zu seiner Zeit, sagen wir so. Aber ich habe beides erlebt und ich finde beides hat, wie gesagt, seine Vor- und Nachteile und kann man wunderbar auskosten.
Ja, definitiv. Und wie du schon sagst, mit Kind habe ich ja selber seit fast 3 Jahren jetzt, ist es viel entspannter auf dem Dorf. Genau. Jeder kennt jeden und das Kind kann machen, was es will und nicht so wie in der Großstadt. Wenn man mal einkaufen ist in Nürnberg und das Kind wegrennt, hast du Probleme im Dorf, kennt halt jeder jeden.
Genau, das stimmt.
Und jetzt wollen wir natürlich deine Stadterlebnisse mit Linz auch wieder ins Leben rufen und du bist dann relativ zügig nach der Akademie zur zweiten Mannschaft gekommen. Das war bestimmt auch nochmal die komplette Umstellung vom Jugendfußball auf einmal Herrenfußball, auch wenn es nur die Regionalliga war.
Genau. Ich war quasi Teil der Profimannschaft, habe in der zweiten halt gespielt, also das klassische Prozedere aus der Akademie raus, Profikader mittrainieren, spielen in der zweiten. Genau, das war aber damals noch nicht, die zweite Mannschaft war aber damals nicht so extrem jung, wie es das jetzt praktiziert wird. Also jetzt ist es wirklich so, dass gefühlt nur 17, 18, 19-Jährige spielen. Damals war es eigentlich schon so, dass mehrere Jungs, die, ja, würde sagen, über die 20 waren. Also jetzt 20 bis 23 und das macht ja schon einen Unterschied. Ich persönlich finde das so ein großer Unterschied, ob du 18 bist oder 22, 23, ich weiß nicht, da ist so ein Entwicklungsschritt, ja, da passiert viel, finde ich. Und damit war das damals schon echt cool, weil man dann in einer Herrenmannschaft schon richtig drinnen war und man so, ja, schon erleben musste oder erleben durfte halt, okay, Herrenfußball funktioniert ein bisschen anders, nicht mehr so schachbrettmäßig, weil Akademie war schon, die Trainer waren brutal ausgebildet, hatten einen brutalen Plan. Da wurde fast so ein bisschen zu viel vorgegeben, aber fußballerisch wurdest du top ausgebildet. So, dann kamst du in diesen Profibereich und gefühlt war es dem Trainer völlig egal. Hauptsache, du fällst irgendwie positiv auf, muss man ja echt so sagen. Also, du hattest keine Ankerpunkte mehr, okay, was will der Trainer jetzt genau von mir, sondern es gab im Endeffekt, ja, spiel gut, ist es okay und wenn du schlecht spielst, hast du ein Problem. Und genau, das war so eigentlich fast so das größte Aha-Erlebnis wie die Körperlichkeit, die man dann erlebt hatte oder ja, solche Sachen, weil ich habe dann auch in der Akademie mal ein bisschen bei den Älteren mitgespielt, also da wusste man schon ein klein wenig, okay, auf was es dann drauf ankommt, aber natürlich, Erwachsenenfußball ist einfach anders und du brauchst dafür ein halbes, dreiviertel Jahr, dass du dich dran gewöhnst und dann bist du auch drinnen.
Aber du hast dann trotzdem überzeugt und durftest dein Debüt in der zweiten Liga noch feiern. War für dich wahrscheinlich als junger Kerl dann auch dein Highlight, dass du auf einmal bei den ganz großen Jungs, also in dem Moment, mitmischen durftest?
Ja, 100%. Also für mich, vor allem der LASK ist für mich eigentlich ein Verein, so mein Herzensverein auch immer gewesen von klein an, weil der Papa auch dort gespielt hat und ja, keine Ahnung, man hat dann so einen Bezug einfach zu dem Verein. Es ist auch der größte Verein in Oberösterreich. So gefühlt ist auch dieser, er repräsentiert Oberösterreich und ja, schwarz-weiß ist die Farbe, die in Oberösterreich regiert. So ehrlich muss man sein. Und wenn man dann das Debüt feiert für so einen Club, das war schon echt ja, Gänsehaut. Und dementsprechend ja, nervös oder angespannt war man vom ersten Spiel dann letztendlich.
Glaube ich dir. Und dein Debüt hast du gegen Blau-Weiß Linz gefeiert, die aktuell ja auch in der Bundesliga um den Klassenerhalt kämpfen. Genau. Da warst du wahrscheinlich richtig nervös.
Brutal. Also da war Stadtderby noch dazu. Ich glaube, damals war das Stadion, wenn ich es richtig im Kopf fand, war es nicht ganz ausverkauft. Das erste war ausverkauft, aber es waren auch so um die, ich glaube, 10.000 bis 12.000, was ich im Kopf habe. Ja, und das war schon als Junge mit, ich glaube, ich war da, war ich schon 18? Ich glaube schon, 18 war ich. Aber es war, trotz der Niederlage war es ein unbeschreibliches Gefühl und ja, einfach schön am Platz gestanden zu haben. Natürlich, das Debüt hätte man sich anders vorgestellt, jetzt vom Ergebnis her, aber rein am Platz zu stehen, dann mitzumachen, top.
Glaube ich dir. Und dann kam aber dann die Höhengefühle, sage ich mal, leider durch den Weg zu dämpfen, kam der Zwangsabstieg der ersten Mannschaft in die Regionalliga und somit ein Wechsel nach Wien, genau. In eine noch größere Stadt.
Genau. Ja, das mit dem Lizenzentzug, das war schon echt bitter, weil ja, als 18-Jähriger machst du dir jetzt keine Gedanken so, okay, was passiert mit dem Verein oder kriegen die Lizenz oder nicht, das nimmst du nicht so wahr, erst jetzt in dem Alter, wo man dann mal so ab 28 gefühlt interessiert dich das, was passiert letztendlich mit dem Verein. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, ist es schon echt krass gewesen, dass es so gekommen ist, weil ja, was wäre wenn? Kannst du ja nie sagen, aber das Jahr in Linz hätte mir sicher nochmal gut getan, wenn wir in der zweiten Liga geblieben wären und ich meine Spiele bekommen hätte, sagen wir mal so. So ist natürlich so ein ja, neuen Verein, was machst du? Natürlich hat der LASK auch gewollt, dass ich da bleibe in der Regionalliga. Nur da war es ja auch bis zum Schluss nicht genau klar, okay, wo darf der Verein denn einsteigen? Zuletzt hieß es ja, nee, die müssten ganz unten anfangen, neu beginnen. Dann ist doch die Regionalliga geworden, aber der Verein hatte nichts mehr. Der hatte kein Stadion, der hatte keinen Trainingsplatz, es war nichts mehr vorhanden. Und genau, so habe ich mich dann auch mit meinem Berater, mit dem Management zusammengesetzt und okay, was machen wir? Oder besser gesagt, die haben mir einen Vorschlag gemacht, was schlau wäre, weil ich selber hatte ja keinen Dunst oder der keine Idee davon, was der richtige Schritt dann ist, sondern einfach nur aufs Bauchgefühl gehört. Und ja, dann kam das mit Wien, mit der Austria und ja, war natürlich wieder so Großstadt, man wusste, die Spieler kannte ich aus dem Fernsehen, hat auch wieder natürlich, jetzt gehst du in die Kabine rein, als 18-jähriger Bursche aus dem Dorf gefühlt, kommst von Linz, kein Schwein kennt dich, jeder denkt natürlich, was will der da überhaupt, und das waren schon so die ersten Erfahrungen, wo du merkst, okay, kranke Scheiße, dieser Fußball ist wirklich ein Haifischbecken, also schon gut aufgenommen worden, was rund um das Spielfeld betrifft, auch am Spielfeld teilweise okay, aber du hast schon gemerkt, okay, wenn du richtig gut warst im Training oder gut performt hast, das hat nicht jedem Spiel einfach geschmeckt, so ehrlich muss man sein. Und das war einfach neu für mich und das musste man auch lernen, damit umzugehen. Die Wiener sowieso ein spezielles Volk bei uns in Österreich gefühlt. Wien ist anders. Den Spruch kennt ihr vielleicht auch im Frankenland. Aber die Stadt an sich, ja, also es gibt ja nichts Besseres als 19-Jähriger dann in Wien zu sein. Hab da meine Schule auch noch fertig gemacht, was natürlich schon noch mit einigen Strapazen verbunden war, weil einfach viel Aufwand ja, zu betreiben war. Aber war noch froh, dass ich das auch abgeschlossen habe. Und dann der volle Fokus auf Fußball ging und ja, genau. Und war eine Riesenerfahrung. Wir haben da auch den Meistertitel geholt in Österreich, wobei ich war ja nur Kadermitglied oben und habe oben immer, unten immer gespielt. Aber es war trotzdem, die Medaille hängt zu Hause, ist zu Hause im Kasten. Ist schon ein spezielles Gefühl, vor allem dann jetzt rückblickend wieder, wenn man dabei war und sich das nochmal auf der Zunge zergehen lässt. Zu viele dürfen sie auch nicht dann erleben. Und ja, ein Stück weit ist man dann trotzdem stolz, Teil davon gewesen zu sein, ohne jetzt vielleicht den ganz großen Beitrag geleistet zu haben. Aber wie sagen so oft die Trainer, die Spieler, die hinten dran sind und den ersten Elf Druck machen, die sind fast auch sehr, sehr wichtig oder noch wichtiger, um das Level richtig hochzuhalten. Und genau, bin eigentlich dafür richtig, richtig dankbar.
Ja, definitiv. Ich meine, natürlich hast du dann für die erste Mannschaft in der Bundesliga auch leider keinen Einsatz feiern dürfen und dein Bundesliga-Debüt zu geben. Aber, wie du schon sagst, du hast die Erfahrung gemacht, bei der ersten Mannschaft mitzutrainieren, in der Regionalliga zwar nur zu spielen, aber ich glaube, für einen jungen Kerl wie dich damals ist es auch extrem geil gewesen und wichtig, mal bei einer Bundesliga-Mannschaft mitzumachen. Und Wien gehört ja auch, es sind ja eines der größten Clubs, wenn nicht die größten mit in ganz Österreich. Und die Erfahrung am Ende des Tages ist, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr viel wert in diesem Haifischbecken, wie du ja auch schon gesagt hast, was sich Profifußball nennt.
Genau, genau. Und deswegen habe ich auch die Entscheidung jetzt nie richtig für schlecht empfunden oder möchte die auch nicht missen lassen, weil ja, man kann immer das Positive daraus ziehen. Natürlich in der Situation damals vielleicht war man sicher nicht der Glücklichste, nie die Chance zu bekommen zu haben. Aber es hat dann auch immer einen Grund. Es war sehr erfolgreich. Und wie du schon auch erwähnt hast, das sind die beiden größten Clubs in Österreich mit Rapid und Austria oder einer der größten. Auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen anders aussieht, wo sie sportlich einfach so ein bisschen immer wieder hinterherhinken. Aber trotzdem, das war schon echt eine Hausnummer dort und wie gesagt, Spielertypen wie, keine Ahnung, Roland Linz, Roman Kienast, Manuel Ortlechner, Heinz Lindner, um ein paar zu nennen, Markus Suttner, James Holland, Florian Mader, also da war schon eine Truppe, die hatte schon richtig Qualität, Marin Leowatz, Sinkovic, Thomas, also da sind schon ein paar, die haben dann auch noch richtig Karriere gemacht. Und die sind auch nicht für Butterbrote zu Hause gekommen.
Und du hast dann auch gelernt, wenn es im Verein nicht weitergeht, dass man sich verleihen lässt. Und dann ging eine kleine Leih-Session, sage ich mal, los. Du bist dann erstmal im Sommer nach Parndorf gewechselt, in die zweite Liga, um da, sage ich mal, in Anführungszeichen Profiluft zu schnuppern. So und auch mal richtig zu schnuppern. Allerdings bist du gegen deinen Herzensverein dann am Ende der Saison abgestiegen.
Das war krank, ja. Das darfst du eigentlich keiner erzählen. Das war ja brutal. Aber wie gesagt, da wurde ich dann eher so zum Spielball von Beratern, Managern, sagen wir mal so. Natürlich entscheiden musst du es immer selber als Spieler. Ich hätte auch sagen können, nein, ich gehe nicht nach Parndorf, ich mache das nicht. Aber ich wollte weiterkommen, ich wollte spielen. Dort habe ich die Möglichkeit bekommen zu spielen. Natürlich der Fußball, der da gespielt wurde, war natürlich jetzt nicht der, was vielleicht für mich zur damaligen Zeit der richtige war. Aber natürlich, zweite Liga, man kann sie sehr spielen, man hat trotzdem sehr, sehr viele Einsätze gehabt. Ja, von dem her war es eine riesige Erfahrung. Die 10er Liga war auch noch etwas spannender, muss man sagen, oder noch attraktiver wie jetzt. Damals hieß es ja, glaube ich, noch die Sky Go erste Liga, obwohl es die zweite Liga war. Wir mussten uns dann in der Relegation gegen den LASK eigentlich ja, knapp geschlagen geben, wobei das Spiel, das wird auch für immer in Erinnerung bleiben. Das war also letzte Szene in Linz, Spielstand 1:1, der LASK hatte das Hinspiel 1:0 gewonnen und es gab ja diese Auswärtstorregel noch und bei uns läuft ein Spieler, ich weiß nicht, unser Stürmer lief 2:1 auf dem Torwart hin, also von uns ein Zweiter mit dabei, 90. Spielminute. Er müsste nur querlegen, er schießt selber aufs Tor drüber, erledigt. Also wenn wir da das zweite Tor machen, geht es genau in die andere Richtung für den LASK, aber ja, so nah ist immer Freude und Leid beisammen im Fußball und da ging es eben in die andere Richtung. Leider Gottes.
Ja, definitiv. Und du bist aber dann trotzdem in der zweiten Liga geblieben, weil du wurdest dann wieder verliehen zum vorhin schon genannten SV Horn. Allerdings war es eine Kurzleihe, da du im Winter endlich dann zu einem Verein gewechselt bist, wo es dann auch mit deinem Bundesliga-Debüt geklappt hat. gegen die SV Ried damals. Also für dich als Linz Lastanhänger natürlich ein absolutes Derby dann gewesen.
Und genau, absolut.
Am Ende ist es leider das gleiche Ende passiert wie in Parndorf, nur dass es halt dann in die zweite Liga ging. Wie bist du damals eigentlich damit umgegangen? Ich meine, die Hochgefühle gegen die SV Ried, vor allem Derby und dann noch Bundesliga-Debüt und am Ende genauso dazustehen wie eine Saison davor, nur dass das halt in die zweite Liga ging.
So genau kann ich dir das jetzt gar nicht mehr so beschreiben, aber also es hat mich gar nicht jetzt so, wie soll ich sagen, dass das jetzt nicht falsch rüberkommt, tangiert oder gar nicht so belastet, dass ich sage, okay, meine Fresse, wieder abgestiegen. Natürlich, wenn man absteigt, das ist eigentlich immer so das schlimmste Gefühl oder das schlechteste Gefühl, weil da hast du einfach über 34 Spieltage oder 30 Spiele, je nachdem, wie viele Mannschaften in der Liga sind, viel falsch gemacht. Und du stehst doch nicht zurecht an der Runden. Und wie gesagt, um da irgendwie was wegzuschieben oder sonst was, ich bin im Winter gekommen. Ich fand eigentlich, der Kader damals in Neustadt war echt gut, also absolut Bundesliga-tauglich. Aber wie es halt so oft kommt, ich weiß nicht, auch hatten wir nicht die beste Idee oder ja, den besten Trainer dafür, um einfach hier das Maximale aus der Mannschaft rauszuholen. Ich glaube, das macht schon auch sehr, sehr viel aus, wer der Häuptling ist und vorne steht und die Ansprache hält und was er von sich gibt. Aber ja, es hat dann, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob es so deutlich war, aber es hat dann schon Spiele gegeben. Ich glaube, Sturm Graz habe ich dann auch nochmal gespielt. Da haben wir, ich glaube, 4-1 geführt und dann haben wir noch 4-4 gespielt und solche Spiele dann zum Ende der frühen Saison, wo es dann Richtung Meisterschaftsende ging, ja, die killen dich dann schon, wenn du solche Vorsprünge aus der Hand gibst. So ehrlich muss man schon sein, obwohl das Kapitel Wiener Neustadt jetzt nicht auch das glücklichste war für mich, obwohl ich debütiert habe. Aber es, ja, wie so oft wurden andere Versprechungen gemacht im Winter, deswegen bin ich auch hingewechselt, weil ich habe mich in Ohren richtig, richtig wohl gefühlt. War auch eine Anlage dort, was man gar nicht glauben wollte oder konnte, war echt top. Also Nirvana, und die haben wirklich Bedingungen für zweite Liga richtig, richtig gut für Österreich, so ehrlich muss man schon sein. Und dann kam eben das mit Wiener Neustadt und genau. Aber das Gefühl, um auf das zurückgekommen, ja, war jetzt gar nicht so miserabel, sondern da hat man schon das Backup von der Austria, hatte man kehrt da wieder zurück, auch mit dem Wissen, okay, was sollen die denn mit einem anfangen, wenn du jetzt mit Wiener Neustadt absteigst. Und ja, außerdem ist das sowieso immer so eine Geschichte als Fußballer, das ist eigentlich das Nächste, ist den Spieler komplett abzugeben. Also ich habe selten die Fälle erlebt, die ausgeliehen wurden und dann im Jahr darauf Stammspieler wurden bei dem Verein, wo sie ausgeliehen wurden. Ich glaube, das ist auch ein Phänomen im Fußball.
Ja, definitiv. Und du hast dich dann aber entschieden, wie du schon sagst, eigentlich Austria Wien wäre zwar vielleicht nochmal schön gewesen, aber wie du auch gesagt hast, ja gut, du wurdest jetzt verliehen, ihr seid abgestiegen, wie geht's jetzt für dich weiter? Und dann kam im Sommer die Entscheidung, ich verlasse mein Heimatland und wechsle ins Nachbarland, wo die gleiche Sprache sprechen. Also muss ich nicht viel lernen und bis dann nach Wolfsburg in die Regionalliga gewechselt, also in die vierte Liga. Wie war da der fußballerische Unterschied für dich zu dem damaligen Zeitpunkt? Und am Ende der Saison bist du ja sogar Meister geworden.
Der fußballerische Unterschied war überhaupt nicht groß. Also ich konnte es selber gar nicht einschätzen, so Deutschland jetzt vierte Liga. Ich wurde eingeladen von Wolfsburg dort, um das Trainingsgelände zu besichtigen. Ich weiß nicht, kennst du das dort auch ein bisschen? Oder hast du dich da schon mal umgesehen, Sascha?
Ich bin mal vorbeigefahren, als wir in die Nordsee vor 2 Wochen gefahren sind. Da sind wir durch Wolfsburg vorbeigefahren. Aber ich habe auch mal Bilder gesehen, also soll ja angeblich richtig schön sein.
Ist schon top. Also natürlich sowieso kein Vergleich zu Österreich, was die dort für einen Campus auch gebaut haben. Wir waren da damals am Elsterweg mit der U23. Die Profis hatten ja ihren eigenen Komplex schon. Aber wie gesagt, fußballerisch war jetzt nicht der Riesenunterschied. Wie gesagt, die deutsche Mentalität hat man schon wirklich auch zu spüren bekommen, so gefühlt jedes Spiel war, und da gab es kein Aufgeben, selbst wenn du 3-0 geführt hast, jetzt im Norden steht oder so, und die haben nicht gesagt, okay, jetzt fallen wir auseinander und haben keinen Bock mehr, sondern die wollten immer wieder noch auf Attacke gehen, so wie es eigentlich sein soll, und auch jedes Training war am Limit, so ehrlich muss man sein. Damaliger Trainer war Valery Eismann, aber auch was da für eine Energie im Training war, für einen Spirit, hatte ich davor nicht erlebt. Also da war nichts mit 4 Tage entspannen und dann halt spielen wir am Wochenende, sondern da war schon echt Vollgas.
Ich glaube, so Zweitvertretungen wollen sich ja im Training und dann am Ende des Tages bei den Spielen beweisen, um sich eben den Trainern der ersten Mannschaft zu zeigen. Und ich persönlich finde es ja geil, dass sie mindestens Regionalliga spielen. Dritte Liga finde ich am Ende des Tages eine Liga zu hoch, weil es ja eine reine Profiliga ist. Aber Regionalliga ist, glaube ich, die perfekte Liga. Und wie gesagt, am Ende der Saison seid ihr Meister geworden der Regionalliga Nord.
Genau.
Allerdings, die Regel kläre ich jedes Mal, wenn ich einen Regionalligaspieler zu Gast habe. Hattet ihr die Aufstiegs-Playoffs? Ist ja jedes Jahr im Wechsel. Und habt leider am Ende des Tages den Aufstieg nicht gepackt.
Genau, gegen Jan Regensburg war das damals. Ja, man muss sagen, es war einfach, Jan Regensburg war eine unfassbar gute Mannschaft. Ehrlich muss man sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich die Qualität jetzt wirklich durchgesetzt hat, weil wir hatten auch eine richtig, richtig gute Mannschaft. Aber sie hatten, wie gesagt, sie waren einfach besser, muss man sagen. Sie hatten die 2 Spieltage, wir hatten zwar das Hinspiel 1-0 gewonnen, aber im Rückspiel haben die uns gefühlt mit Haut und Haar gefressen. Also vor allem die ersten 20 Minuten kann ich noch erinnern. Das war schon echt brutal, was die da für ein Feuerwerk abgeliefert haben. Natürlich auch mit dem Stadion, mit den Zuschauern im Hintergrund. War schon echt ein Erlebnis, aber bitter für uns, so ehrlich muss man sein, weil wir waren jetzt keinesfalls viel schlechter in den beiden Spielen, aber letztendlich war es dann schon auch nicht unverdient für Regensburg, dass die hochgegangen sind.
Ja, aber es ist halt schwierig, weil meiner Meinung nach, deswegen finde ich es gerade ganz gut, dass in Deutschland diese Aufstiegsreform gefordert wird. Meister gehören, müssen aufsteigen, und dahinter stehe ich auch, weil was bringt es dir als junger Spieler am Ende der Saison, ganz oben zu stehen, um da nicht aufsteigen zu können wegen einer dummen Relegation. Ich hoffe, das wird irgendwann geändert. Entweder man macht 4 Regionalligen oder man macht 5 Absteiger aus der dritten Liga, aber Meister gehören für mich hoch und auch für die Entwicklung der jungen Spieler, ganz ehrlich.
100%. Ich sage, natürlich werden die zweiten Mannschaften nicht gern gesehen im Profifußball in Deutschland oder allgemein, ist ja in Österreich nichts anderes, aber ich sage, in Deutschland ist es schon noch extremer, weil einfach viele Traditionsvereine hier in der dritten Liga drinnen sind. Und du musst sagen, trotzdem, der Unterschied einfach zwischen Regionalliga und eventuell Bundesliga ist dann doch viel zu groß, und die dritte Liga ist dann trotzdem nochmal ein enormer Sprung, was die Qualität anbelangt. Und wie du schon sagst, es ist schon dann echt bitter, weil, wie gesagt, du weißt ja nie, wie der Weg dann wird oder was noch kommt, aber auf jeden Fall schadet es nicht, wenn du aufsteigst und dann in der dritten Liga bist und dann wieder eine Saison spielst, ist halt eine andere Plattform wie Regionalliga. So ehrlich muss man ja sein.
Ja, definitiv. Du bist ja noch ein Jahr, weiteres Jahr geblieben in Wolfsburg, bis es dann einen Schritt eben dann doch in die dritte Liga ging, zum damaligen Drittligisten SC Paderborn. Wie hast du dann die Liga angenommen, also auch von der Qualität her, weil dritte Liga und Regionalliga ist ja trotzdem ein Unterschied, weil sieht man jetzt in der aktuellen Saison Schweinfurt in der Regionalliga Bayern, ein Liga-Primus, und da abgeschlagen Letzte.
Jetzt ist ja trotzdem ein bisschen eine Zeit schon vergangen, als ich dort war. Ich meine, vom Fußballischen her war es jetzt okay, also tempomäßig war es okay, aber es war schon natürlich, es war noch intensiver, es war ein bisschen schneller noch, die Qualität war auch höher. Also die üblichen Dinge eigentlich, was von der Liga anbelangt, und auch dritte Liga würde ich schon so als Kampfliga bezeichnen, wo jetzt wirklich die Mannschaft, die es mehr will, weil jedes Spiel ist gefühlt den Ausgang konntest du nie sagen. Also da konnte der Erste gegen den Letzten verlieren, genauso konnte der Letzte gegen den Zweiten gewinnen. Also da war alles möglich. Und die Mannschaft, finde ich, die das beste Team war, das beste Gefüge hatte, die stand auch dann schlussendlich oben und das auch verdient. Und das war in dem Fall Magdeburg und wir dahinter. Und ich kann nur sagen, die Paderborn-Zeit, die war wirklich einer der prägendsten auch. Sehr, sehr schöne Zeit, war zwar nur ein Jahr, ein langes Jahr eigentlich für mich, aber das war echt brutal mit Baumi als Trainer, Kröschi als Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport, ich weiß nicht, wie es damals war, aber genau, die hatten schon genau einen Plan, was sie wollten. Dementsprechend sieht man ja auch jetzt, wo die Wege hingeführt haben von beiden. Das ist kein Zufall.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, am Ende der Saison war nur eine Mannschaft vor euch und ihr seid aufgestiegen. Also in Deutschland läuft es bei dir. Mit Wolfsburg Meister, knapp gescheitert, wechselst nach Paderborn, wirst Meister. Ich meine, steigst auf, war nur ein Jahr und bist dann wieder in die Regionalliga, aber diesmal in die Regionalliga West gewechselt, so FC Viktoria Köln, was aktuell ja Drittligist ist. Genau. Und am Ende der Saison, man kann es ja sagen, bist du Meister der Regionalliga West geworden und in die dritte Liga aufgestiegen. Also du bist ein Aufstiegsspezialist in Deutschland.
Scheinbar schon, ja. Also das hat sich so ein bisschen manifestiert. Ja, ich bin einfach grundsätzlich ein extremer Fan vom deutschen Fußball, immer gewesen so. Und wenn mir einfach so ein bisschen die Mentalität hat mir extrem immer gefallen. So. Also dieses nie aufhören, nie aufgeben, was eigentlich eh normal sein sollte, aber nicht so, ja, das schleifen lassen, ja, wird schon irgendwie, sondern einen konkreten Plan haben, Struktur haben, das habe ich eigentlich schon, ja, das liegt wahrscheinlich auch an der Persönlichkeit selber, dass einem das einfach anspricht und zusagt. Vielleicht liegt es auch daran, dass es so gut gelaufen ist in Deutschland, aber wie du schon sagst, das war echt im Nachgang schon cool, weil es war echt sehr, sehr erfolgreich.
Ja, dann würde ich sagen, die eine Saison, was jetzt noch kommt, klammern wir mal ein bisschen ein und aus, weil da ja auch Corona war und Corona, sage ich jedem Gast mittlerweile, hatten wir lang genug drunter zu leiden.
Das stimmt, ja.
Und deswegen, du bist dann nach einem Jahr mit dem Aufstieg zum Ligakonkurrenten FSV Zwickau gewechselt durch Corona. Waren es am Ende der Saison am Ende nur 8 Einsätze und ich glaube, den Rest klammern wir mal aus.
Den hast du wahrscheinlich gelesen, ja.
Ja, habe ich gelesen. Und ich bin da eher so einer, wenn der Spieler das nicht möchte, dann oder allgemein, dann halte ich solche Themen eher raus, weil wir wollen uns ja auf den sportlichen Werdegang auch wegen des Spielers blicken.
Nee, aber wir können ruhig darüber quatschen, weil ich finde es auch wichtig, dass man über das spricht, weil es wird ja immer so dargestellt, ja, die Fußballer, die Geld geil hammeln, wollen da immer ihr Geld haben und beharren drauf. Ich würde schon sagen, in meinem Fall war es ein bisschen spezieller. Ich habe dann auch eine Gegenstellung dargestellt in der Neuen Westfälischen, wobei das hatte auch kein Ding zur Sache. Ich wollte einfach, zur damaligen Zeit wusste ja keiner, okay, wie wird das, wie geht das aus, und wir hatten ja Gehälter. Also ich hatte ein Gehalt, das gefühlt gestoppelt war. Also das war mit Aufwandsentschädigungen etc. und mit dem Bruttogehalt. Und dann war ja bei der Kurzarbeit quasi so, dass nur der Teil von dem Bruttogehalt hergenommen wurde. Und von dem dann 60%. Und ich habe da den Verein einfach darum gebeten, ob man da eine andere Lösung nicht anstreben könnte, weil eben aufgrund dieser Konstellation dieses Vertrages es ja für mich beschissen war, so ehrlich muss man sein. Und ich ja auch nur ein Jahr Vertrag hatte und ich auch nicht wusste, okay, wie lange dauert denn jetzt die Geschichte? Keiner wusste, wird überhaupt denn noch irgendwann nochmal gespielt? Und genau, und ich habe dann gesagt, nee, so möchte ich das auch nicht unterschreiben. Ich möchte einen anderen Vorschlag haben. Und da haben wir auch mit einem Berater gesprochen, also mit meinen. Die sind da halt gar nicht drauf eingegangen und dann ja, kam halt zu dieser fristlosen Kündigung und ich bin halt dagegen vorgegangen, gerichtlich. Das steht mir auch zu. Ich wollte da auf keinen Fall irgendwie Unruhe stiften oder sonstiges. Ich wollte das eigentlich außergerichtlich klären. Und ja, ist halt so, wie es gelaufen ist. Ist zwar blöd gelaufen, weil ich hätte liebend gern gespielt. Hätte die Saison auch zu Ende gebracht, auf jeden Fall. Aber ja, es ist halt dann so gelaufen, wie es passiert ist. Und im Nachgang würde ich es, denke ich, wieder so machen, weil du weißt ja nicht, wie lange es letztendlich gedauert hätte. Und ich habe hier nur ein Jahr Vertrag gehabt. Die Aussicht war hingegen wahrscheinlich nicht, dass sie verlängern oder mit mir weitermachen wollen. Aufgrund der Anzahl der Spiele bisher. Und ja, genau, so ist das eben gelaufen, um es da nochmal vielleicht auch unterm Strich klarer und verständlicher zu machen.
Du hast ja auch vollkommen recht.
Genau, also ich finde es immer schwierig, auch noch einen Ansatz zu bringen. Natürlich, Spieler sind darauf beruht, Verträge zu erfüllen. Genauso ist es aber auch, glaube ich, für einen Verein, der die Verantwortung hat, wenn Verträge gemacht werden, dann sollen die auch eingehalten werden. Und wenn es halt zu so strittigen Situationen kommt, ja, ich denke, dann sollte man immer bei der Sache bleiben und sich darum kümmern, dass es für beide Seiten passt. Und ich war nicht derjenige, der dann zur Zeitung gelaufen ist und diesen Quatsch von sich gegeben hat, sondern damit hat schon dann der Verein begonnen und hat ja letztendlich mein Image oder meinen Namen damit ein bisschen beschmutzt und beschädigt. Ja,
aber wie du schon im Endeffekt sagst, hast du natürlich nicht das Recht. Ich meine, ich kenne die Situation während Corona mit Kurzarbeit. Da mussten wir ja auch schauen. Und ich glaube, jeder Arbeitnehmer, was du in dem Fall ja auch bist, auch wenn es Fußball ist, du bist ein Arbeitnehmer bei einer Gesellschaft, was der Verein darstellt. Und da hast du natürlich auch deine Rechte.
Genau. Und ich wollte das eigentlich nie, dass das so ein großes Tamtam wird und auch keine Unruhe reinbringen in einer Mannschaft oder so. Weil das ist überhaupt nicht mehr naturell. Im Gegenteil, ich bin absoluter Teamplayer. Und ich sehe immer nur so stark das Ganze, wie es funktioniert und nicht die Einzelnen. Die müssen funktionieren, aber entscheidend ist immer das große Ganze. Da ist der Einzelne dann gar nicht mehr so wichtig, auch wenn natürlich jeder Spieler eine anderswertige Priorität hat in einer Mannschaft. Das ist mir auch völlig klar.
Ja klar, definitiv. Jetzt kommen wir, würde ich mal sagen, wieder was zu was Positivem. Und du bist dann eben nach Auslaufen deines Vertrages zurück in die Heimat gewechselt und vor allem zurück zu deinem Club.
Genau.
Zu den FC Juniors Oberösterreich. Mhm. Für die, wo es nicht wissen, das ist die zweite Mannschaft, die natürlich jetzt auch wiederum anders heißt. Aber du bist dann in die zweite Liga gewechselt und warst da über 4 Jahre.
Genau.
Und hast sogar den Namenswechsel mitgemacht. Wie glücklich warst du, dass du jetzt für deinen Club zwar nur in der zweiten Liga spielen darfst, aber du darfst da spielen?
Ja, sehr. Also es gab schon natürlich dann Angebote auch von anderen Zweitligisten in Österreich, unter anderem auch von Lustenau. Damals ein Trainerkollege aus Deutschland, also nicht Trainerkollege, sondern der beim anderen Verein unter Vertrag stehen, glaube ich, beim TSV Halbwiese, genau. Der hat mich damals noch von Wolfsburg gekannt und der wollte mich nach Lustenau lotsen. Und fand die Idee eigentlich auch ganz spannend oder auch grundsätzlich die Aufgabe wäre ganz spannend geworden. Nur habe ich mich dann selber auch ein bisschen so die Frage gestellt, okay, was macht jetzt wirklich Sinn? Und es gab auch vielleicht dann den Ausblick, dass man vielleicht nochmal den Sprung zu der ersten Mannschaft beim LASK machen könnte. Dem bin ich schon gefolgt, wobei ich schon mit dem Wissen auch hingegangen bin, okay, die sagen das zwar so, aber es wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so eintreten. Dem bin ich auch hingegangen mit dem Gefühl, aber ich war in der Heimat, ich habe für meinen Lieblingsverein gespielt, für die zweite Mannschaft, war für mich kein Problem, natürlich, wenn mehr Zuschauer da gewesen wäre, wäre es immer noch besser, aber ja, ich habe mich hier ich habe mir was aufbauen können und war für mich völlig in Ordnung und völlig okay.
Und es war ja trotzdem recht erfolgreich für die Juniors, waren es am Ende 31 Einsätze und nach dem Namenswechsel zur LASK Amateure Oberösterreich waren es am Ende 48 Einsätze und 14 Tore, also auch richtig viel Spielzeit gesammelt. Und dann kam natürlich der logische Schritt, dass du wieder zu einer ersten Mannschaft wechselst und bist jetzt seit der Saison 24-25 eben bei deinem aktuellen Arbeitgeber.
Genau, richtig. Ich habe dann so, wir waren dann in der Regionalliga in Österreich wieder und dann war so dieser Scheideweg nochmal, okay, möchte man nochmal attackieren und nochmal einen Schritt in den richtigen Profifußball wagen? Oder sagt man vielleicht, okay, man geht schon Richtung Trainerschiene, bleibt vielleicht den Verein erhalten, wie auch immer. Und da hat das Fußballherz trotzdem einmal mehr durchgeschlagen. Und der Überzeugung bin ich einfach, wenn du Fußballer durch und durch bist, dann möchtest du so lange wie möglich spielen, sofern es auch der Körper zulässt. Und solange auch die Lust und die Gier da ist, ist es ja trotzdem einer der schönsten Sachen, die es gibt. Und man kann sich in der freien Natur bewegen, wenn man sportaffin ist, natürlich sein Lieblingssport betreiben, sein Hobby zum Beruf gemacht. Und das möchte ich dann auch bis zum Schluss natürlich ausnutzen und auskosten, solange es geht.
Perfekt, das ist das perfekte Abschlusswort zum zweiten Teil. Jetzt habe ich gerade die Fragen offen und die meisten Fragen haben wir während der Aufnahme beantwortet. jetzt kommt nur eine Frage, bevor wir zu unseren zwei Standardfragen kommen. Drei Standardfragen, aber die eine Frage haben wir nicht beantwortet. Du hast ja schon gesagt, Lask gehört zu, da ist dein Herzensverein, aber hattest du denn auch Vorbilder vom Lask damals als junger Spieler?
Vorbilder jetzt gar nicht so. Also ich bin grundsätzlich so ein Typ auch oder Mensch, so ein richtiges Vorbild. Man nimmt sich natürlich Spiele immer ein paar. Ivica Vastic wäre so ein Spieler gewesen, der hat einfach einen imponiert oder von dem war man Fan damals, weil der brutal viele Tore gemacht hat. So ein Zehner, hängende Spitze-Typ war. Ja, unglaubliche Qualität. Ich weiß nicht, ob der dir ein Begriff ist. Hat auch für Österreich 2008 das einzige Tor geschossen bei der Euro. Das war Ivica Vastic. Von dem war man eigentlich so ein bisschen angetan. Sonst gab es schon die üblichen Verdächtigen. Also, wer war bei LASK noch so interessant? Das waren Michi Bauer da, der beim Hamburg SV auch gespielt hat. Niklas Hohneder vielleicht auch ein Begriff.
Ja.
Genau, solchen Spielertypen, Florian Klein, das war einfach, ich glaube ja, das war so ein Vorbild hingehend. Diesen Weg möchte ich vielleicht auch machen oder schaffen wie der, weil das war so gefühlt von, die waren damals noch im BNZ LASK Linz, also nicht die Akademie, damals hieß es BNZ, und sind dann zum LASK und dann haben sie den Schritt weitergemacht. Das war so gefühlt die Bilderbuchkarriere, was die hingelegt haben. Und ich glaube, danach hat man eher gestrebt, als jetzt wirklich das ein richtiges Vorbild zu haben im LASK.
Ja, klar, definitiv. Aber dann hast du ja schon einige Jungs genannt und ich glaube auch für die österreichischen Zuhörer unter uns sind die meisten ein Begriff. Die nächste Frage wäre dann, was wärst du geworden, wenn du kein Fußballer geworden wärst, wenn es dann am Ende nicht mit der Karriere geklappt hätte?
Keine Ahnung, Berufssohn, glaube ich. Nee, Spaß. Ich weiß nicht, die Frage so richtig, habe mir eigentlich nie gestellt, es gab keine Alternative. Ich denke, immer wo so ein absoluter Wille ist, ist auch ein Weg. Aber ich kann es ja nicht beantworten, was ich geworden wäre. Also der Polizeiberuf hat mich so ein bisschen auch immer imponiert. Eher so, in Deutschland wäre es das SEK, bei uns ist es die Cobra. Keine Ahnung, ob man dafür geeignet gewesen wäre oder nicht. Das war, glaube ich, schon so immer eher, weiß nicht, ob das von Fasching vielleicht durch das Verkleiden und so, was man früher hat man auch immer dieses Räuber und Gendarme gespielt. Keine Ahnung, ob das von dem her gekommen ist. Also ich glaube, sowas in die Richtung wäre es gegangen. Aber ich kann es echt nicht zu 100% sagen, weil der Gedanke war eigentlich wirklich nur auf das runde Leder und das eckige Tor. Alles andere hat keinen Platz gehabt.
Ja klar, aber am Ende kannst du ja sagen, ich musste mir keine Gedanken drüber machen, weil es hat ja am Ende des Tages geklappt.
Genau. Aber ich sage, es hätte immer, also so offen und so frei bin ich ja auch, dass ich dann mir nicht zu schade wäre, wohl oder übel natürlich irgendwas anderes machen hätte müssen oder dürfen. Es haben ja alle ihre Bereiche, natürlich ihre positiven Seiten, also von dem her. Ich glaube, da haben wir das Glück, in einer Zeit aufgewachsen zu sein, dass man ja wirklich alles machen kann, wenn man irgendwo Interesse hätte. das war ja ein bisschen früher noch nicht so. Und da war unsere Elterngenerationszeit, da warst du gefühlt froh, ja, dass du einen Job überhaupt hattest.
Ja klar, definitiv. Jetzt kommen wir schon, wir sind jetzt bei fast einer Stunde Aufnahmezeit. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Jetzt haben wir noch zwei Fragen von Nils und mir. Und die eine wäre, jetzt bin ich gespannt. Also die meisten sagen, haben wir schon gesagt, hättest du mir nicht vorher Bescheid geben können? Nein, weil ich die Überraschung liebe. Nenne mir deine Top 11. Deine Top 11 kann bestehen aus Mitspielern, dir selber, ehemalige Regenspieler oder Weltstars. Die meisten machen Mitspieler, ehemalige Mitspieler, aktuelle Mitspieler, Regenspieler. Manche machen wirkliche Weltstars nur rein. Und ich von dir, mir ist nur wichtig, 11 Spieler mit Position, weil ich schreibe mir das ja alles mit auf, und ein System.
Ja, du bist, du verlangst Sachen von mir, hä? Junge, Junge. Jetzt muss ich ja selber mitschreiben, gefühlt. Nee. Also ich spiele das klassische 4-3-3-System. Das kannst du schon mal aufzeichnen.
Habe ich?
Mit im Tor Leopold Zingerle, ehemaliger Mitspieler beim SC Paderborn.
Kenne ich.
Auch mittlerweile noch ein, ja, wir sind richtig gut befreundet, die Familien richtig gut befreundet, Frauen und Kinder, also verstehen sich alle richtig gut. Wir versuchen uns auch immer regelmäßig auszutauschen und auch in den Winter- und Sommerperioden uns zu treffen. Ein richtig feiner Bursche, ein richtig guter Torwart. Ja, hat der großen Anteil daran, dass wir damals aufgestiegen sind in die zweite Liga. So, dann haben wir Innenverteidiger. Innenverteidiger Sergio Ramos. Rechtsverteidiger Dani Alves, damals von Barcelona. Halblinker Innenverteidiger. Boah, mir fällt mir da nicht ein. Halblinker Innenverteidiger. Wen könnte man da nehmen? Ich nehme den René Aufhäuser vom LASK damals. Der hat mich so ein bisschen an die Hand genommen. Mein erstes Profijahr war ja eigentlich Mittelfeldspieler. Linker Wingback, links. Ja, links unglaublich gut. Philipp Mwene, aktueller Nationalspieler Österreich, mit dem habe ich das Vergnügen gehabt, eigentlich die U-Nationalteams bis zu U21 zu bestreiten. Haben eigentlich nie miteinander gespielt, aber ich fand ihn richtig gut. Obwohl er Rechtsfuß ist, war er links richtig, richtig top. Auf der 6, Doppel-6 machen wir, mit Xavi, wen nehmen wir noch? Zidane ist auf jeden Fall mit dabei, der auf der 10. Und Steven Gerrard. Und im Sturm, Dreiersturm, wen nehmen wir da? Dreiersturm, puh. Es gibt zu viele gute Spiele, vor allem zu unserer Zeit. Wir hatten ja wirklich die Creme de la Creme. Muss ich jetzt Ronaldo, Messi sagen, ne?
Ja.
Ronaldo, Messi und vorne Gareth Bale, Zlatan Ibrahimovic. Nimm Zlatan Ibrahimovic ganz vorne.
Habe ich?
Genau.
Passt, dann haben wir da eine Top-11. Eine schöne Mischung aus Weltstars und ehemaligen Mitspielern.
Genau. Ich habe mit dem Philipp in Wien jetzt wohl keinen Kontakt mehr, aber ich denke mir jedes Mal, wenn ich ihn sehe im Teamspiel, noch letztens wieder, ist eigentlich unfassbar. Er ist ein Rechtsfuß und spielt eigentlich jedes Mal auf dem linken Flügel und er macht es einfach top. Richtig top.
Ja, der hat schon eine gute Karriere hinbekommen, wenn man so überlegt, seine Anfänge in Mainz damals und oder Augsburg, wo man denkt, okay, er ist kein schlechter und jetzt hat
er spielt.
Ja, cool. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage, die nächste Überraschung. Wen empfiehlst du uns als Gast?
Als Gast? Richtig lustig wäre Sven Michel. Da habt ihr viel Freude. Sven Michel oder wollt ihr in Österreich oder?
Uns ist das prinzipiell egal. Hauptsache wir kriegen die Chance, mit dem Spieler zu reden, weil in Deutschland ist es eher so mit den Profivereinen. Das geht über den Pressesprecher und die meisten. Manche Antworten. Ich habe mit manchen extrem guten Kontakt, da bin ich per Du. Und die manche lehnen es direkt ab.
Okay. Oder unseren Torhüter von Amstetten. Thiago Esteva, oder hattest du den schon?
Nee, ich hatte von Amstetten aktuell eigentlich nur Offenthaler. Meier, jetzt dann dich vom aktuellen Kader und den ehemaligen Spieler Rosenbechler.
Okay. Thomas Meier hattest du?
Thomas Meier, ja.
Okay. Da hattest du auch bestimmt ein bisschen was zu lachen,
ne? Das hat der Nils aufgenommen und ja, ich fand die Folge ganz cool eigentlich, auch mit seinem England-Aufenthalt.
Ja, das stimmt, der hat auch schon ein bisschen was erlebt, der Bursche. Nee, aber ich sag, Thiago Esteva wäre natürlich so ein Typ, Deutschland ist dann immer schwierig. Sven wird wahrscheinlich dann auch Probleme haben, wobei in Paderborn sind sie eigentlich eher entspannt. Wir wären sonst nicht in Deutschland. Nee, sonst die sind alle erste, zweite Liga. Das ist Quatsch. Moritz Schröter vielleicht von 1860?
60 bekomme ich gar nichts. Also da hat mir schon ein Kreisligaspieler, der früher Regionalliga mit dem Hopschi, also mit dem Hopsch, ja, zusammengespielt hat, damals in seligen Partnerzeiten und er hat ihn mir empfohlen. Ich sag mal so, ich warte bis heute noch auf die Antwort der 60er.
Okay. Ja, das ist dann mühsam. Ja, ich weiß nicht, ob vielleicht Schöpfi, Alessandro Schöpf vom WRC.
Das wäre natürlich ein absoluter Traum, aber da der WRC mir noch nicht geantwortet, aber falls du da Kontakte hast, vielleicht hat er ja dann Bock.
Ich würde ihn auf jeden Fall mal direkt anschreiben. Also Instagram wirst du wahrscheinlich schon versucht haben, nehme ich an, oder?
Ja, und da sind wir, glaube ich, zu klein mit der Seite. Also bei manchen, die sehen uns einfach nicht.
Ja, okay. Oder Philipp Ziers, ist auch so ein Typ, aber es hat Kräuter führt. Weiß ich nicht, ob das du machst als Franke. Also... Als Klubberer, so muss man es ja sagen.
Also ich sag mal so, ich hatte schon Fürth-Spieler und Ex-Fürth-Spieler, unter anderem Edgar Bripp.
Okay.
Und die Folge war mehr Battle, als dass wir aufgenommen haben. Aber es kam alles von seiner Seite, bis ich dann ein Spiel gefunden habe, wo er in der Startelf war und gegen Nürnberg verloren hat. Und er fast vom Glauben abgefallen ist, dass er mal gegen Nürnberg verloren hat. Weil er hat nämlich behauptet, während der Aufnahme, er hat noch nie gegen Nürnberg verloren. Ja, aber ganz lustig.
Das glaube ich.
Aber jetzt hast du ja schon einige Namen gesagt. Wir werden natürlich unser Glück versuchen und notfalls schreibt man dich halt nochmal an, falls du genau mit dem einen oder anderen mehr Kontakt hast. Vielleicht geht es dann über dich.
Genau.
Jetzt kommen wir zu unseren traditionellen Abschlussworten und die Abschlussworte hast du.
Ich habe die Abschlussworte. Puh, du stellst mir Aufgaben. Ja, ich fand es mega cool, also bei euch bei diesem Podcast teil sein zu dürfen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen über meine Fußballerlaufbahn-Karriere, würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Aber trotzdem über das Erlebte bin ich sehr dankbar, bin auch teilweise stolz darüber. Es hat mir auf jeden Fall persönlich extrem weitergeholfen und ja, ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, habt ein bisschen was erfahren können und schaltet nicht direkt nach 3 Minuten ab und denkt ja, was für ein Komiker. In diesem Sinne, danke nochmal fürs Interview und hat Spaß gemacht.
Ein Mord auf offener Straße. Zahlreiche Zeugen und ein klarer Ablauf. Und trotzdem ist bis heute nicht endgültig geklärt, wer Tupac Shakur erschossen hat. War es Rache? War es ein Auftrag oder ein Machtkampf im eigenen Umfeld? Die Spuren führen in alle Richtungen. Zu Gangs, zu Rapstars, zu den mächtigsten Männern der Musikszene. Und genau das ist das Problem. Nicht zu wenige Hinweise, sondern zu viele. Und eine Welt, in der niemand spricht. Das ist der Fall Tupac Shakur und den bearbeiten wir in der neuen Folge von Tatort Musik. Überall, wo es Podcasts gibt.
Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.